Das ist Pixel Popcorn, der Videospiel- und Filmpodcast.
Get ready.
Präsentiert von Oberpfalz Medien. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Pixel Popcorn Podcast mit mir, dem Dominik. Die Geisterjäger sind im neuen Ghostbusters Frozen Empire Film zurück und auf der großen Leinwand. Grund genug für uns einmal über gute bzw. schlechte Filmfortsetzungen zu sprechen. Dafür habe ich mir meinen geschätzten Kollegen Frank Stüdemann eingeladen, der mit einem fundierten Filmwissen glänzen kann. Oh so Gott. Hoffe ich doch.
Oh Gott.
Hallo Frank, schön, dass du heute da bist. Mich würde gleich einmal interessieren, ob du sowas wie eine liebste Filmfortsetzung hast.
Servus Dominik, schön, dass ich da sein kann. Ja, das mit dem fundierten Filmwissen, ich hoffe, ich werde nicht so schlimm getestet.
Doch.
Oh Gott, ich bin alt und brauche das Geld. Meine Lieblings ist schwierig, sich zu überlegen, aber ich würde dann tatsächlich Aliens nehmen.
Aliens ist eine gute Wahl, auf jeden Fall.
Ist ja lange her, 80er Jahre, und ich weiß, dass ich die sogar im Kino damals gesehen habe. Und das einfach geil war. Also damals durfte ich den ersten Teil, glaube ich, noch nicht sehen, weil er ab 18 war, meine ich, damals noch.
Ja.
Das haben sie ja geändert. Das heißt, ich wusste nicht so richtig, was mich erwartet. Ich wusste nur, im ersten geht es um einen Außerirdischen oder um ein Monster, und da geht es ja dann um doch ein paar mehr. Also es ist eigentlich ein komplett anderer Film, Kriegsfilm plötzlich, und das fand ich halt geil. Das ist, oder im Nachhinein habe ich natürlich die Teile alle schon mal mehrfach gesehen, dass sie da einfach die Idee von dem ersten nehmen und auch zu was völlig anderem machen. Und
wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
16.
16,
okay. 16 oder 17 oder sowas.
Ja, ja, als ich zum ersten Mal Alien bzw. Aliens gesehen habe, das war irgendwann mitten in der Nacht mit meinem ersten Fernseher, kann man sagen.
Scheiße.
Und ja, genau, scheiße ist das richtige Wort. Ich habe mich quasi kackt vor Angst, ich kann es nicht anders sagen, weil es war halt, ich weiß auch nicht mehr, wie alt ich da war, auf jeden Fall noch sehr, sehr jung.
Ja.
Und es war ja eine der ersten Horrorerfahrungen bei mir. Aber ich habe damals schon gemerkt, so Aliens 2, das Konzept einfach auf den Kopf gestellt, noch mehr Aliens, sagt auch schon der Name, ein sehr guter Titel für ein Sequel dann, einfach Aliens und dann das S halt einfach noch mit dranhängen, fand ich sehr, sehr gut, ja.
Ja, genau. Hat ja auch dann dem Regisseur, dem James Cameron, auch ein bisschen die Türen geöffnet zu anderen Dingen und so. Deswegen, also das gehört mit zu den geilsten und unerwartetsten Fortsetzungen. Sie hätten ja locker dasselbe nochmal machen können, auf einem anderen Schiff oder so.
Mhm.
Und deswegen, ja. Und natürlich auch aus heutiger Sicht eigentlich revolutionär, dass diesmal eine Frau eine Action-Hauptrolle spielt und zum Schluss mit dem Flammenwerfer und mit Maschinengewehren und sowas.
Nicht zu vergessen, nicht so eine gekünstelte, starke Frauenrolle, sondern einfach eine gut gespielte Frauenrolle.
Genau.
So wie es sein soll.
So wie es
Marvel unter Umständen vielleicht heutzutage macht.
Die haben wir ja auch ein bisschen ausgeklammert.
Heute, die haben wir ausgeklammert. Ja. Die lassen.
Okay.
Ich will da gar nicht. Das ist ein Thema für einen anderen Podcast, glaube ich. So starke Frauenrollen ist eigentlich eine gute Idee für einen anderen Podcast.
Ja.
Ja, genau. Du hast jetzt schon gerade angesprochen, so Sequels, mit denen man einfach nicht gerechnet hat, vielleicht auch, wo es kein Sequel gebraucht hätte. Da würde mir spontanerweise Blade Runner 2049 einfallen, was auf meiner Liste halt ganz weit oben steht. Ich muss sagen, der erste Blade Runner gehört für mich ja zu meinen Lieblingsfilmen. Ich habe ihn tatsächlich, ich glaube, vor 5 Jahren das erste Mal gesehen. Shame on me, also ist schon sehr spät. Aber ich habe dann frühzeitig erkannt, dass es halt einfach ein Meisterwerk ist. Kann man nicht anders sagen. Harrison Ford in einer seiner besten Rollen lässt sich auch heute noch sehr, sehr gut anschauen. Mhm. Und dann kam Blade Runner 2049, die Ankündigung. Ja. Und dann dachte ich, anders gefragt, was waren denn deine ersten Gedanken bei der Ankündigung?
Also das ist so ein Sequel gewesen, auf das jetzt ich nicht mehr gewartet habe eigentlich. Wie du sagst, eigentlich war der Film, so wie er war, perfekt und abgerundet und fertig, auserzählt eigentlich. Wobei man sich immer entscheiden musste, welche der 100 verschiedenen Versionen mal angucken, ne? Director's Cut oder wie auch immer. Da habe ich nicht damit gerechnet und wusste ehrlich überhaupt nicht, was ich erwarten soll. Und man wusste ja anfangs auch nicht, inwieweit Harrison Ford überhaupt jetzt mitspielt, wie groß ist die Rolle noch, und dann war klar, dass er nicht mehr die Hauptfigur ist und so.
Ja.
Aber es hat mich auch davon geblasen, wirklich.
Ja.
Es war, aber auch da es war kein nochmal den ersten Teil, alles nochmal Beat für Beat nachdrehen, sondern es war eine eigenständige Geschichte und das fand ich geil und visuell und vom Sound her einfach
geil. Na, ich wusste da auch nicht, was ich erwarten soll. Ich dachte so, hey, Blade Runner ist ein Meisterwerk. Mhm. Alleine halt im Final Cut habe ich ihn damals geguckt.
Ich weiß nicht, ob ich alle Cuts, die es gibt, gesehen habe. Director's so Final.
Director's Cut, Final Cut.
Ja, ist furchtbar. Ich weiß nicht, was die Unterschiede genau sind. Bis auf diesen Off-Erzähler, den gibt es, glaube ich, im Director's Cut nicht. Ja. War, glaube ich, sogar der erste Director's Cut, den es jemals gab.
Ja.
Also, wo Ridley Scott gesagt hat, mach das nochmal so.
Ja. Mhm. Also, da kann ich dir absolut recht geben. So Blade Runner 2049 hat mir wirklich aus den Socken gehauen. Also, da waren auch die richtigen Leute am Werk und das ist ja immer so das Kunststück, glaube ich, wenn man ein Sequel macht, dass man erstmal den richtigen Regisseur findet.
Absolut, ja.
Bestenfalls natürlich den vom ersten Teil nochmal aufgreift, weil er weiß ja, was er zu tun hat. Und die haben halt Blade Runner 2049 einfach mit Respekt behandelt.
Ja.
Also muss man sagen, so Denis Villeneuve, einfach der neue Regisseur, hat es so mit Respekt behandelt und wusste genau über die Materie halt Bescheid und hat da auch nichts. Also, ja, da hätte halt so viel schief gehen können, alleine vom Sound.
Ja. Ja. Aber es war, was mir jetzt gerade so wieder einfällt, wie es mir ging bei dem Film, überraschenderweise war, dass das aber auch, also Ryan Gosling hatte jetzt ja von der Mimik her nicht viel Arbeit in dem Film.
Ja,
er guckt ja meistens sehr stoisch und umso geiler ist es eigentlich, also mir ging es zumindest so, dass ich so ein bisschen mitgefiebert habe, weil man ja, kann man das spoilern?
Egal. Ja, ist Spoiler-Talk übrigens.
Man will ja bis zum Schluss, wünscht man ihm ja eigentlich, dass er was Besonderes ist, dass er dieser Hybrid aus Replikanten, Menschen ist und am Schluss ist es ja dann nicht. Und da war sogar was drin, wo ich gemerkt habe, da fühlt man mit, irgendwie, obwohl er ja eigentlich wirklich nichts ausstrahlt, groß. Aber man denkt sich, man wünscht sich das für den und am Ende ist es halt leider nicht.
Einmal, wo er dann checkt quasi oder er geht davon aus, dass er halt wirklich ein Humanoid ist, dann lässt er einen Schrei im Kino los. Da passiert ja 2 Minuten vorher ist einfach mal, kann man sagen, Stille und dann, wenn er schreit, das hat halt so einen Einfluss auf mich gehabt im Kino. Da dachte ich so, wow, einfach, also Ryan Gosling, ein Mann weniger Worte, würde ich da sagen, in dem Film. Ja. Ich glaube sogar, in Drive war es, glaube ich, noch weniger.
Hat er noch weniger gesagt.
Also
in Filmen, was hat er gemeinsam? In beiden Filmen, Quizfrage, die geile Jacke. Also in Blade Runner, absolut. Geile Jacke mit Pelzkragen und in Drive, absolut geile Jacke.
Genau,
Der geile Jackenmann.
Der geile Jackenmann. Ryan Gosling, der geile Jackenmann.
Ja,
der
so kennt ihn nicht. Genau. Der kennt ihn nicht.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, genau. Naja, dann kommen wir doch zur nächsten geilen Jacke, würde ich sagen. Sehr gute Überleitung. Und zwar würde ich da einhaken bei Terminator 2.
Yes.
Da würde ich sogar sagen,
Terminator 2, yes.
Ganz genau. Arnie auf jeden Fall, auch in seiner Paraderolle. Filmfans müssen den Film eigentlich gesehen haben. Und da würde ich sogar sagen, dass der zweite Teil besser ist als der erste.
Habe ich so ein bisschen, tue ich mir immer schwer mit dem besser.
Oder
aber ich würde, in dem Fall würde ich, auf jeden Fall, es ist ein absolut geiler Film und eine super geile Fortsetzung. Und da würde ich halt auch sagen, der erste Teil ist halt was völlig anderes. Der erste ist eigentlich ein Psychothriller, weil im ersten ist er ja nichts anderes als ein namenloser Killer, der den ganzen Film durchläuft und eine Frau umbringen will. Und im zweiten, das ist ein bisschen wie mit Aliens, finde ich. Deshalb macht natürlich die Geschichte riesig auf. Auf einmal ist es ein Epos mit Wahnsinns Spezialeffekt und so weiter. Ja. Aber es stimmt, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auch den zweiten nochmal anschauen. Den ersten, ist nicht so viel Überraschendes drin und so. Aber
wie du gesagt hast, im zweiten Teil fand ich es halt gut, dass er zum Bad Guy, zum Good Guy einfach mutiert ist.
Ja.
Und hätte ich auch nicht mit gerechnet, weil da kommt ja diese Einstellung und dann checkst du auf einmal, er hat die Seiten gewechselt quasi. Und das fand ich damals auch sehr, sehr gut, War auch eine bedrückende Stimmung. Ich weiß gar nicht, ob es im zweiten oder im ersten war, wo die T-800 müssen sein, am Anfang über diese Skelette drüber gelaufen sind, fand ich auch sehr, sehr bedrohlich als Kind, als ich gesehen habe, dachte so, darf ich sowas schon anschauen? Also, war sehr, sehr beeindruckend.
Ja, aber es war tatsächlich so ein Film, gut, jetzt bin ich ein bisschen älter als du und habe den eben damals auch, wann war der, 90 oder wann ist der rausgekommen? Und wie ich den das erste Mal gesehen habe, und wir hatten ja nichts in der Zeit, was Spezialeffekte, natürlich, aber das war so ein Film, der hat mich überwältigt. Da war ich hinterher von allen Sinnen so überlastet, keine Ahnung warum. Es war einfach ein Ding nach dem anderen, ja, und ein flüssiger Roboter, ja, und genau, dies und, ja, jenes und Arnie und Schießen und Bomben und Zeug. Da war es hinterher, war ich dann, den musste ich dann gleich nochmal angucken, ja, weil ich das überhaupt nicht verarbeiten konnte.
Nee, das kann
damals. Wir verstehen. Hatten nichts. Wir,
ja, das
hatten
kann ich nichts. Aber verstehen. So. Also wenn wir nochmal zu Blade Runner zum Beispiel zurückkommen, da war ich halt wie weggeblasen von den Effekten. Das schaut halt so wahnsinnig gut aus. Es gibt, man muss immer heutzutage unterscheiden, so gutes CGI und schlechtes CGI. Und es gibt, um nochmal drauf zurückzukommen, auf Marvel, es gibt halt von Marvel so viele hässliche Filme und da ist halt, da verstehe ich die Relation nicht. Da ist so ein Riesenbudget drin, was die Produktionsfirmen, ja, ja, da ausgeben für Visual Effects. Und dann kommen so kleinere Filme, ich nenne mal einen neueren The Creator, der ein vergleichsweise, ja, kleines Budget hat, ja, und wahnsinnig, ja, tolle Effekte hat. Wo du denkst, oh, ja, das sieht so handgemacht, ja, aus, so tolle Kamerafahrten. Oh ja.
Ja. So. Und da haben sie ja die Effekte sogar noch im Nachhinein erst reingebaut, habe ich jetzt irgendwie gesehen,
ja,
in dem Making-of. Mhm. Also sie haben den Film ganz normal gedreht und haben diese ganzen Roboter-Effekte, ja, auf die Schauspieler erst hinterher draufgelegt. Und dafür muss man einfach sagen, es wirkt fast schon so improvisiert, so Guerilla-Style.
Ja.
Ja, das stimmt schon. Also da, und damals, klar, Terminator 2, um auf die nochmal zurückzukommen, das war halt dann das Maß aller Dinge in dem Fall, wo da ja noch gar nicht so viele digitale Effekte, ja, drin waren, bis auf den T-1000 war es, glaube ich.
Robert Patrick. Ich bin Patrick. Unsicher zwischen, genau, T-800 und T-1000, aber T-1000,
genau,
glaube ich, ist neu.
Aber das ist wirklich, das ist vielleicht aus der heutigen Warte, muss man sich das wirklich vorstellen, das hatte man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Also, ja, da, wie ein Mensch sich umwandelt in ein flüssiges, was sollte das sein, Metall,
ja,
Quecksilber,
Metall, genau,
Dingi.
Ja.
Und das hattest du bis zu dem Zeitpunkt halt so, ja, noch nicht gesehen, fotorealistisch. Ja. Und deswegen war das damals was Besonderes. Schon, weil, ja, die Explosion hat man ja gekannt und alles. Aber,
ja, genau. Nee, fand ich auch beeindruckend. Ja. Aber, yes, kurz bei den Effekten zu bleiben. 1993 mit Jurassic Park war es halt auch,
ja,
hat mich auch weggeblasen. Also Dino-Fan sowieso, mit Dinos kann man nichts verkehrt machen bei mir. Aber dann, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, weil ich nicht durfte. Ich war noch zu jung. Oh. Da war ich 5 oder 6. Und ja, als er dann auf VHS endlich erschienen ist, irgendwie 5 Jahre später, nicht
VHS,
so wie heute.
Kinder VHS, VHS, das
Vitamox,
ist kennt ein Magnetband.
Ja, Magnetband, genau.
Die Älteren.
Genau. Ja, die Älteren von uns.
Mittlerweile muss man es erklären, glaube ich.
Ja, ja, wenn ich zu einem Jugendlichen sagen würde, hey, damals noch die VHS von, was weiß ich, Flubber oder die Aladdin, genau, gesehen, ja, genau, und so, was, von was
oder,
redest
oder
du?
Oder die Video 2000, die, wir hatten, ja, lange Zeit Video 2000,
Video 2000,
wo man von beiden Seiten anschauen könnte.
Von beiden Seiten, okay.
Ja, ist ja zu Recht ausgestorben,
ja, alles. Ja, okay. Naja, okay, dann bleiben wir doch bei zu Recht ausgestorben, mehr oder weniger. Okay. Ich komme nochmal, okay, zu den Dinos zu sprechen, weil wir gerade schon von Jurassic Park geredet haben. Ich fand tatsächlich Jurassic World auch für eine gute Fortsetzung.
Absolut.
Also die haben, ja, zwar das wieder aufgegriffen vom ersten Teil und quasi wieder einen Park gemacht. Wie sie es aber erzählt haben, fand ich, ja, rundum gelungen und ganz erneuert nochmal,
ja,
vom,
ja,
Setting her.
Was mich ein bisschen schockt ist, dass, also was heißt schockt, es sind ja dann wieder 3 Filme geworden, mhm, also nach den ersten 3 Filmen.
Wir,
wo
kommen
ja
dann später noch,
genau,
mal kurz
auf zu sprechen. Und genau, das ist aber jetzt dann nochmal wieder eine Trilogie, nochmal, ja, 3 neue. Und irgendwie denke ich, das ist jetzt so ein typischer Fall von, irgendwie so, es gibt so für mich 2 Sorten Fortsetzungen. Das eine ist eben, man macht beim nächsten Film alles anders. Mhm. Man nimmt die Grundidee oder die Grundfiguren und setzt das in ein völlig anderes Setting, ja, wie jetzt Terminator oder Aliens. Mhm. Und bei Jurassic Park oder Jurassic World oder whatever, wie es dann heißen wird, dann zunächst Jurassic, genau, Street oder so.
Ja. Jurassic City?
City, ich
City,
weiß,
glaube ich, heißt keine, ich die neue nicht. Trilogie, die kommt. Aber
keine, naja, Ahnung. Gut, es könnte dann interessant sein, weil dann die Viecher nur noch in der echten Welt rumlaufen oder so. Aber da hat sich jetzt so, bei mir zumindest so eine Ermüdung eingestellt. Also beim letzten dann,
ja,
ich dachte, okay, jetzt haben wir genug gesehen eigentlich. Gut, ja. Also, aber man muss ja offen bleiben für Neues.
Ja, na, das war definitiv bei Jurassic World. Und ja, da waren auch wieder sehr, sehr gute Effekte dabei. Haben mich nicht so umgehauen wie damals der erste Jurassic Park, muss,
ja,
ich sagen.
Man ist halt leider dran gewöhnt. Das ist, ja, jetzt das. Man sieht nicht mehr viel Neues, was man noch nie erlebt, ja, hat. Ja, genau.
So, dann kommen wir mal zu einem Film, der mich als Kind wirklich sehr, sehr geprägt und beeindruckt hat und auch, ja, seine Wellen immer noch heutzutage noch schlägt, und zwar Ghostbusters 2. Eine sehr, sehr gelungene Fortsetzung. In meinen Augen hat er auch seine Kritiker. Ich würde sagen, er ist nicht so gut wie der erste Teil, aber er macht auch vieles anders.
Stimmt. Aber ehrlich gesagt habe ich den, ich habe den vor vielen Jahren das letzte Mal gesehen, und ich weiß noch damals, als ich sowohl den ersten als auch den zweiten im Kino gesehen habe. Den ersten habe ich, glaube ich, 4-mal damals in den 80ern im Kino angeschaut.
Ich bete immer noch, dass der bei uns nochmal ins Kino kommt. Ich will den einmal im Kino sehen.
Und es gab ja, es war ja eine andere Zeit, liebe junge Menschen.
Ja, er hatte ja nichts.
Man hatte ja nichts. Und bis er dann mal auf VHS kam, hat es ja dann auch ewig gedauert. Und es war furchtbar teuer, sich das auszuleihen. Ist egal. Jedenfalls den und Gremlins habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Kino gesehen. Ja. Einfach, weil ich ihn als 15-Jähriger oder 14-Jähriger einfach super geil fand. Ja. Auch natürlich die Effekte, aber die Sprüche, der Humor, er schleimte mich voll, zum Beispiel. Ja. Und das sind so Sachen hängen geblieben, das ist einfach Kinogeschichte. Ja. Beim zweiten, muss ich ehrlich zugeben, ist mir nicht mehr so viel hängen geblieben. War das mit den Höllenhunden? Ja, ne?
Das war immer noch im ersten.
Der zweite
war mit dem Schleim.
Ach, der Schleim.
Jetzt mit Vigo. Vigo, der Pate. Ist ja nicht auch Vigo, der Penner.
Das war wieder so ein der vom Gemälde, war der
nicht? Ja, genau. Boah, da hatte ich auch Angst als Kind, als ich das gesehen habe. Das waren Albträume auf jeden Fall.
Also der ist eigentlich ein Tick dunkler gewesen als der erste Teil. So ein bisschen düsterer eigentlich fast schon, dass man ein bisschen mehr Angst hat. Vielleicht habe ich es deswegen verdrängt. Ja.
Aber die Sprüche waren nicht mehr so sexistisch, eigentlich kann man schon sagen. Aber waren immer noch sehr, sehr coole Sprüche dabei. So, hieß ja nicht auch Vigo der Penner. Oder diese Szene, wo Venkman also tut, er würde in den Toaster halt so feststecken und dann so, jetzt habe ich aber genug von euch und so. Ja, das war sehr lustig.
Ja,
Bill Murray ist sowieso in den beiden Ghostbusters-Filmen ein Improvisationsgenie.
Richtig. Aber war nicht der zweite auch der, wo Rick Moranis mitgespielt hat? Oder war der auch schon im ersten?
Wo er das...
Den Nachbarn oder was?
War auch in beiden. Im zweiten war er dann quasi...
Ich bin gut vorbereitet.
Okay.
Ich bin super vorbereitet.
Das kommt alles gleich. Nee, also, da war er doch mit der Janine Melnitz dann. So ein Techtelmechtelchen hat er dann angefangen. Okay, und war letztendlich dann sogar in Ghostbusters-Uniform zu sehen,
Stimmt, ja. Na gut, ich konnte jetzt wirklich nicht alle Filme nochmal angucken. Nee, das ging also wirklich. Man muss ja auch noch arbeiten nehmen.
Genau. Nee. So sieht's aus.
Aber ja, das war auf jeden Fall ein gutes Sequel und wolltest jetzt auf.
Genau,
auf
und die ich würde gerne zu Afterlife noch zu sprechen kommen. Als das angekündigt wurde, war ich mir sehr, sehr unsicher, ob das halt wirklich noch ein Sequel braucht. Wir kommen später noch drauf zu sprechen, warum ich so viel Angst hatte, dass da noch was kommt aus dem Ghostbusters-Franchise. Ich würde da aber definitiv eines Besseren belehrt, weil der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also das war wirklich so eine Coming-of-Age-Geschichte von den Kids her. Sie haben die alten Schauspieler wieder zurückgebracht. Nicht so viel, wo man denkt, das geht absolut in die Nostalgie-Schiene rein.
Ja, also das schon, aber da bin ich war nicht ganz so begeistert. Okay. Also da war es wirklich so, das war mir dann... Wie viele Jahre lagen dazwischen? 20, 25 Jahre und so. Mhm. Und das ging ja ewig hin und her, soll Ghostbusters 3 gehen und dann wieder nicht. Und dann die Schauspieler wollten dann nicht. Und mittlerweile war einer gestorben. Und dann den dann nochmal digital wieder zu reanimieren. Es war schön. Ja. Es war schön erzählt. Die Geschichte war gut. Sie haben es halt geschickt gemacht mit den Kindern, die Tochter und den Enkelkindern von, war das Wankman?
Egon.
Egon, ja. Ich komme mit dem Namen immer durcheinander. Ja. Und das war schön gemacht, wirklich. Also es war, aber ich sag ja, das ist dann da, für mich dann zumindest so der Effekt, man hat das dann schon mal gesehen und da war jetzt so wenig Neues. Also fast hätte ich mir gewünscht, dass sie sich von den alten Figuren, von den alten Schauspielern, Bill Murray und so weiter, dass sie sich von denen komplett trennen und da was ganz anderes machen. Aber ja, das Gefühl war wieder da. Als ich den gesehen habe, dann zu Hause allerdings nur, nicht im Kino, dann war plötzlich der Spirit wieder so ein bisschen da, so wie es damals im Kino war. Also von daher, ja.
Spirit ist ein gutes Stichwort, weil diese, eine der letzten Szenen, die war schon, hat mich schon zu Tränen gerührt, muss man sagen, mit Egon dann und seiner Enkeltochter war schon sehr, sehr schön, muss man sagen. Genau, auf jeden Fall bin ich gespannt, was dann Ghostbusters Frozen Empire kann oder auch nicht kann.
Bist du wirklich gespannt?
Ich bin wirklich gespannt.
Ich habe nur den Trailer bis jetzt gesehen und
das ist ja aber auch nicht verkehrt.
Nö, aber bin aber auch nicht so ganz sicher, ob ich den im Kino dann sehen will, aber irgendwie will ich glaube, der 16-Jährige in mir sagt, geh, du Arschloch, geh einfach ins Kino.
Ich bin sehr gespannt, ob es geht. Also ich werde auf jeden Fall gehen. Ja, doch. Sollte man schon gesehen haben als Fan. Apropos gesehen haben, da kommen wir zu Indiana Jones. Und zwar bin ich mir sehr unsicher, ob ich der Tempel des Todes besser finde oder doch der letzte Kreuzzug mit Sean Connery. Ich mochte beide sehr, sehr gerne.
Ich auch. Und wenn man jetzt ganz pingelig ist, ich habe jahrelang nicht gewusst, nicht bemerkt, dass Tempel des Todes ja vor Jäger des verlorenen Schatzes spielt. Also, wenn wir mal ganz streng sind, gar keine Fortsetzung ist, sondern ein Prequel.
Das ist aber ein Funfact, was ich auch noch nicht wusste.
Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich habe das letztens irgendwo gelesen. Ich glaube, der zweite spielt irgendwie 1932 und der erste Teil, weiß ich nicht.
Von der Timeline
gesehen. Von der Timeline her. Mhm. Aber nicht, dass das irgendwas an dem Film ändert. Wenn ich mich entscheiden müsste, mit der Waffe an den Kopf, dann würde ich den letzten Kreuzzug nehmen. Einfach weil der Abenteuerfaktor und der Spaßfaktor größer ist. Sean Connery ist das, die Chemie zwischen beiden, Harrison Ford und Sean Connery, ist nicht zu schlagen. Der zweite ist toll auch, aber auch sehr düster und eigentlich ein bisschen fast schon wieder mehr so leichter Horrorfilm mit vielen Szenen.
Sehr ernst.
So, sehr ernst. Und das ist schon so eine Abkehr von dem Ton vom ersten gewesen. Und so. Nicht, dass es schlecht wäre, aber da hat man gemerkt, da haben sie was anderes versucht irgendwie. Und der ist geil. Aber der dritte, wenn ich mich entscheiden müsste, von den ganzen, dann würde ich den dritten nehmen.
Ich finde auch den dritten am rundesten, muss ich sagen, von der Erzählweise her. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man, wenn man so ein ernstes Thema wie das Dritte Reich und so weiter mit reinbringt, dass man dann noch so einen humoristischen Twist dann hat im Film. Finde ich sehr gut, dass man das so einbauen kann. Das
meinst du die Szene, wo er ein Autogramm von Hitler kriegt?
Auch, ja, das ist halt, wo er denkt, das ist so eine ernste Szene und die schaffen es halt dann trotzdem dann was Lustiges daraus zu machen. Aber nicht ins Lächerliche rein, sondern wenn man sich so, könnte unter Umständen schon irgendwie passieren und wenn alle Zufälle halt aufeinandertreffen, dann passiert dazu was. Eine sehr gute Szene.
Das können, glaube ich, auch nur die Kollegen in Amerika und in England so was, das mit der Leichtigkeit herangehen. Also das, und die Nazis halt, die waren halt schon damals vor 50 Jahren immer gute Bösewichte. Ja. Die hat man halt gern genommen. Später waren es die Russen.
Ja.
Und deswegen, man darf das natürlich nicht zu eng sehen alles.
Das stimmt, glaube ich, auch nicht aus,
dass man das... Ja. Genau, und ich glaube, um die Ideologie der Nazis geht es ja eigentlich auch fast gar nicht. Die sind ja wirklich nur
so Beiwerk.
Platzhalter, meistens schön dumm auch.
Irgendwer muss ja der Böse sein.
So irgendwer muss ja der Idiot sein, genau.
Nee, aber wirklich, hat mich sehr, sehr unterhalten auf jeden Fall. Die ersten drei Indiana Jones Teile. So, eben ging es ja um die guten Indiana Jones Teile. Dann kommen wir doch mal auf die schlechten Filme oder Filmfortsetzungen im Allgemeinen zu sprechen. Machen dann auch da weiter gleich bei Indiana Jones und zwar mit 4 und 5. Schwer was dazu zu sagen, was Gutes ist zu finden an den Filmen, bis auf Harrison Ford natürlich.
Also würde ich ganz klar den Buzzer drücken und widersprechen wollen. Gut, jetzt sind wir im Kröpfchen, wo die Schlechten reinkommen, ich weiß schon, aber also bei Indiana Jones ist es mir zumindest so gegangen, da war auch der Punkt überschritten, wo ich noch eine Fortsetzung gerne gehabt hätte. Ja. Einfach, muss man einfach sagen, was das Alter angeht von Harrison Ford und die Figur angeht. Und da haben sie einfach dann, was war der Abstand vom dritten zum vierten, glaube ich, 16 Jahre oder sowas.
Zu lange auf jeden Fall.
Wo man dann gedacht hat, okay, braucht's das jetzt noch? Mhm. Und vor allen Dingen, ist das Publikum noch da? Weil mittlerweile jüngere Leute da sind, die mit Harrison Ford und Indiana Jones vielleicht gar nicht mehr so viel anfangen können. Mhm. Und es war dann einfach recht bemüht. Und beim vierten, wie du schon gesagt hast, Harrison Ford kann man immer angucken.
Ja.
Vor allem, wenn er eine Lederjacke anhat und einen Hut auf hat und so. Aber der Film wirkte so steril, weil sie so viel, also mir ging es so, weil sie so viel in Sets gedreht haben, so viel mit CGI, es wirkte nicht so dieses Globetrotting-Adventure, wie halt die ersten drei waren, rund um die Welt und so. Und man hatte einfach das Gefühl, das ist sehr erzwungen.
Ja.
Ich will jetzt gar nicht über die Aliens reden.
Ja, das ist noch das i-Tüpfelchen.
Das war aber eigentlich eine logische Fortentwicklung von all dem. Da haben da manche so getan, als wären die ersten drei Filme Dokumentation gewesen, archäologische, und hätten keinerlei Hokuspokus gehabt.
Ja, rückblickend betrachtet waren die ersten drei auch überzogen, also ganz klar. Aber mit halt dem gewissen Abenteuerfaktor und irgendwie nur trotzdem so ein bisschen bodenständig. Denn das hatte ich eben beim vierten nicht mehr, aber auch wie du gesagt hast, mir ist halt so vorgekommen, als wäre das Dreiviertel nur im Studio gedreht worden, gar nicht mehr an die Sets gefahren, gar nicht mehr die Mühe gemacht, da irgendwas ganz Tolles zu drehen. Also das Gefühl hatte ich ja gar nicht mehr, während in den anderen Teilen ja so oft in der Wüste dann war und die ganzen Sets halt quasi extra dafür gebaut wurden und das alles dahin geschippert wurde, hatte ich das Gefühl, im vierten und fünften fehlt sowas.
Da hat es ein bisschen gefehlt. Und reden wir über Shia LaBeouf ganz kurz.
Ich
mochte ihn auch und zu der Zeit war er halt aber der heiße Scheiß, den wollte jeder besetzen Und der hat mir zu, der, ich weiß nicht, das ist, es gibt so Schauspieler, die sind halt einfach sie selbst. Mhm. Und das hat total irritiert. Also, ja. Dass das jetzt der Spoiler, Sohn von Indy ist. Ja. Und im fünften haben sie sich ja seiner auch entledigt. Auf eine sehr unelegante Art.
Er ist ersetzt mit einer anderen
Nervenversion. Ja, nein, aber ist ja dann irgendwie nicht so viel Spoilern. Vielleicht guckt ja doch noch jemand an. Aber das war schwierig. Und auch die erste Szene, wo er dann wie Marlon Brando zurechtgemacht auf dem Motorrad mit dem Käppchen und so. Ja, aber es sei es drum, schwamm drüber. Also es hat seinen Unterhaltungswert, finde ich, durch Harrison Ford, wenn es jemand anders wäre, wenn sie es umgesetzt hätten. Mhm. Furchtbar, dann hätten wir es. Und was man den Film zugute halten muss, beim fünften fast schon so, dass es ja schon deprimierend wird, dass sie das Alter nicht, der Figur nicht unter den Teppich kehren. Ja. Also sie tun nicht so, wie jetzt Roger Moore als Bond mit fast 60 in den 80er Jahren, wo sie so tun, als wäre er nicht, würde er nicht altern.
Ja, ja.
Und sondern sie haben das zum Thema gemacht und bis zu einem Punkt im fünften, wo ich das fast schon deprimierend fand, weil Indiana Jones keinen einzigen triumphalen Moment in diesem Film hat. Und das ist das Wichtigste, finde ich immer. Indiana Jones muss durch Dummheit, Glück, Zufall und Können einfach irgendwann mal der Sieger sein. Ja. Und dann, so dass man im Kino sitzt und die Faust ballt und sagt, yes! Ja, und es fehlt weder, es gibt weder im vierten noch im fünften. Also diese Essenz einfach fehlt völlig. Das ist schade.
Im fünften fand ich aber tatsächlich diese Anfangssequenz ganz gut.
Ja.
Also rückblickend dann ins Dritte Reich nochmal. Mit einem verjüngten Indy, was eigentlich ganz okay aussah. Ich dachte auch, oh, da kann so viel schief gehen, weil ich im Vorfeld da auch das dazu gehört hat, dass Indy halt verjüngt wird. Das ging damals schon bei Star Wars ziemlich schief. Also im Nachhinein, wenn man das dann nochmal anschaut, dann sieht man das halt einfach, dass der verjüngt ist. In dem Moment, in dem Jahr, wenn der Film halt erscheint und man schaut es im Kino und denkt man so, ja okay, kaufe ich ab. Kann man machen. Ja. 5 Jahre später schaust du es nochmal und denkst so, oh mein Gott, das
manche, ist einfach so schlecht gealtert. Manche Effekte altern halt schlecht. Genau, das haben sie schon ganz gut hingekriegt, ja. Könnte man aber auch wieder die Frage stellen, hätte es das gebraucht?
Ja, also das fand ich gut.
Braucht man das unbedingt, aber egal.
Ja. Ja, was mir nicht gefallen hat, war die Nichte, gespielt von?
Ich weiß nicht, wie man sie richtig ausspricht. Sie heißt, glaube ich, Phoebe Waller-Bridge.
Ich kann mir den Namen nicht anhängen, deswegen
habe ich auch Fleabag. Vergessen. Also die ist ja durch diese Serie, die sie selber geschrieben, gespielt hat, relativ hoch geschossen in der Begehrtheit in Hollywood und so, ja.
Aber fand ich kein gutes Casting, muss ich sagen. Also ich fand sie von Minute 1 an nervig und das hat sich so durchgezogen. Ja, ich fand die nicht gut besetzt.
Also als Schauspielerin finde ich sie eigentlich ganz gut. Also da ist mir jetzt nichts aufgefallen, aber die Figur war halt eigentlich irgendwie kacke, weil sie dann mittendrin dann doch nur eine raffgierige, sie will eigentlich nur Kohle machen und nutzt ihren eigenen Onkel. Also Spoiler.
Da war Jones, keine Chemie dazu.
Da war keine Chemie, genau. Und dieses Hin und Her zwischen, das war im vierten auch ein bisschen so mit seinem Kumpel Ray Winston, der den gespielt hat, der ja auch immer ständig die Seiten gewechselt hat. Erst war er sein Freund, dann war er bei den Russen, dann war er wieder sein Freund, dann war er wieder bei
Russen. Der wusste eh nicht, was er will.
Und das sind so Sachen, das ist schwierig nachzuvollziehen dann manchmal.
Ja. Ich war irgendwann ab einem gewissen Punkt, war ich nur noch genervt von ihr halt und dachte mir so, mein Gott, lass doch Harrison Ford einfach in Ruhe. Warum bist du denn so eine Hexe, muss ich sagen. Also,
darf man Bitch sagen, ja.
Ich weiß nicht. Ja, nennen wir sie Bitch. Die Hexen, Bitch.
Hexen, schöne Überleitung.
Apropos Hexen, kommen wir zu den nächsten vier Hexen und zwar zum Ghostbusters-Film aus 2016. Ich nenne ihn netterweise noch den Frauen-Ghostbusters-Film. Also nichts gegen Frauen als Schauspielerinnen im Allgemeinen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele und gute weibliche, das weibliche kann man streichen, Schauspielerinnen sind automatisch weiblich, das ist Quatsch. Genau, da gibt es sehr, sehr viele gute Ghostbusters. Aus 2016 hat es gezeigt, dass man es halt auch ziemlich an allen Fronten falsch machen kann, sei es der Humor, sei es der Aufbau, sei es, dass man das ganze Franchise nicht versteht und sich quasi einfach nur den Namen Ghostbusters inklusive Logo gesichert hat, um da einfach noch einen Film rauszuhauen.
Ja.
Warum auch immer.
Warum? Weil die anderen ja nicht in die Pötte gekommen sind. Die Originalschauspieler und so weiter, das war ja wirklich, glaube ich, jahrzehntelang haben sie an Bill Murray hingeredet, mach doch noch einen und so. Und der hat ja dann mehr so Arthouse-Zeug gemacht und so. Da habe ich mich auch gefragt, was soll das? Und leider, da kommen wir auch zu dem Punkt eigentlich, leider sind Fortsetzungen oft einzig und allein in Hirngespinst der Studios, die halt sagen, wir wollen mehr davon, weil wir damit noch mehr Geld verdienen wollen. Ganz selten ist es, glaube ich, so, dass ein Filmemacher sagt, die Geschichte will ich weiter erzählen. Und der Film, den du jetzt genannt hast, der Ghostbusters, ist ein gutes Beispiel. Es tut den Hauptdarstellerinnen keinen Gefallen, weil sie weil man nicht versteht, warum sind das jetzt plötzlich Frauen? Ja. Ist das jetzt eine Fortsetzung? Ist das ein, wie sagt man dann, Remake oder ja. ein Reboot?
Reboot.
Chris Hemsworth war lustig, ja. dummerweise. Also ja. ich fand ihn sehr witzig, sehr ja. mutig, wie er sich selber zum Idioten gemacht hat. Ja. Aber es ist, erfüllt halt, wie du sagst, keinen Zweck. Der Film erzählt nichts Neues. Er erzählt das, was man schon mal gesehen hat. Nur halt jetzt mit Frauen. Und da wirkt es halt so, als ob es um der Tatsache willen gemacht wurde, dass es dann Frauen sind.
Genau,
so nach dem Motto, schaut euch denselben Film nochmal an, ja. bloß jetzt mit Frauen.
Genau.
Weil den wahrscheinlich früher von der Demografie zu wenig Frauen gesehen haben, weil es mehr so ein Jungsfilm war, haben sie sich dann gedacht. Also ohne den jetzt komplett.
Ja,
das
ja.
war nicht das Schlimmste, was man je gesehen hat, aber ja, das Überflüssigste, könnte man
gute
sagen.
Gute Momente, zum Beispiel das Ende, als der Film dann vorbei war, das fand ich ganz gut. Tatsächlich fand ich es ganz gut, weil da die ganzen Fans eingeblendet wurden. Aber nur im Kino. Wenn du den auf Blu-ray oder so zu Hause nochmal anschaust.
Deswegen habe ich nicht gesehen.
Genau, da waren im Kino dann ja so Fan-Einsendungen. So die ganzen Fans haben sich so verkleidet, haben noch ein paar nette Worte reingesagt, wie viel ihnen eigentlich das Franchise bedeutet. Was mhm. den Produzenten eigentlich schon mal so ein Hinweis gegeben. Ja,
Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, genau so. Ja, macht es doch gescheit. Da muss man mit Liebe rangehen, mit Respekt. Ich habe es heute schon mal gesagt im Podcast und das haben sie in meinen Augen halt bei dem Film leider nicht gemacht.
Das ist so reines. Also, ja, vielleicht war da auch noch Liebe da involviert bei dem Film, aber sonst ist es Cash-Grabbing. Es ist einfach
Die Liebe zum Geld.
Der falsche Grund, der falsche Grund, warum man Fortsetzungen macht. Übrigens, was ja im Horrorgenre ganz üblich ist, dass du halt Freitag der 13. wie viele Teile hast.
Und, keine Ahnung.
Und da geht es halt auch, denke ich, auch meistens um die Kohle. Das ist billig zu drehen und wobei dieser Ghostbusters wahrscheinlich nicht billig
war. Ich glaube, er war auch nicht billig.
Nee,
keine Ahnung. Also Sony lässt sich da eigentlich nicht lumpen.
Ja.
Aber ja,
okay.
Ich hoffe, dass er der Neue wieder besser macht, dass er da anknüpft, wo Afterlife angeknüpft hat.
Ja. Wollen wir nicht noch mehr eintreten auf...
Nee, lass uns lieber einen anderen Film aussuchen,
auf den wir dann
reintreten oder ein anderes Franchise, was eh schon am Boden liegt. Reden wir nochmal über Fast and Furious und zwar ab Teil 4. Ich finde tatsächlich 1, 2 und 3, 3 war noch Tokyo Drift, fand ich noch gut, weil... Ich mag Japan, also warum sollte ich Tokyo Drift eigentlich nicht dann gut finden? Aber alles, was danach kam, das ist echt schon ermüdend, eigentlich darüber zu reden.
Und, also ich habe es, glaube ich, auch bis zum 4. verfolgt und danach noch ein, zwei im Kino gesehen. Und die letzten 3 habe ich zu Hause liegen noch nicht angeguckt seit Jahren. Das sagt viel. Und ich weiß, beim letzten, ich glaube, das war dann der 7. oder so, da bin ich aus dem Kino und hatte starke Kopfschmerzen, einfach weil es so heftig war mit den ganzen schnellen Schnitten. Aber das ist ein Altersding. Nein, aber das ist so die zweite Kategorie Fortsetzung. Deswegen habe ich das mit dem Horror gerade erwähnt, Horrorserien, die es gibt. Da finde ich, besteht der Sinn der Fortsetzung wirklich darin, dass es dasselbe immer wieder ist. Und für das Publikum ist es okay. Und ich finde, so wie du auch und ich auch, muss man halt irgendwann entscheiden, wenn man gesättigt ist davon, wenn man nicht noch mehr CGI-Autostunts sehen will, die mit Physik nichts mehr zu tun haben. Das ist aber witzig, aber irgendwann muss halt jeder sagen, ob er es nur witzig findet oder nicht. Also ich würde nicht die Leute jetzt slammen, die das anschauen. Aber das
ist ja auch eine große Fanbase, muss
man sagen. Ist so. Aber man fragt sich halt wirklich, echt jetzt? Also, aber da ist halt der Reiz wirklich, du kriegst jede einzelne Folge wieder das wieder serviert, was du vorher schon gekriegt hast.
Stimmt, warum man ein neues Restaurant ausprobiert, wenn es in dem alten gleiche Pizza gibt.
Und es geht ja um Familie.
Familie ist natürlich der Leitgedanke,
Ja, und hast Vin Diesel. Vin Diesel kann man, eigentlich ein verkannter Schauspieler.
Findest du?
Hast du mal Find Me Guilty gesehen?
Tatsächlich nicht.
Ja, und das fällt mir jetzt bloß ein, weil das ein gutes Beispiel ist für eigentlich einen guten Schauspieler. Da spielt er, basierend auf einer echten, wahren Begebenheit, spielt er einen Mafia-Schläger, der sich vor Gericht selbst verteidigt. Also eigentlich eine Dumpfbacke, der es aber schafft, vor Gericht sich plötzlich richtig gut zu artikulieren. Ist egal, kann man nicht beschreiben. Okay. Sidney Lumet ist ein paar Jahre her, da hatte er schon Fast and Furious gespielt. Und da war ich echt weg von den Socken, weil ich dachte, immer dachte, Riddick und so, der kann ja, was macht der? Hat halt Muskeln, hat eine Glatze, schön.
Ja.
Aber er kann auch ein guter Schauspieler sein. Vielleicht, wenn Fast and the Furious 25 abgedreht ist und er ist 70, dann macht er vielleicht da wieder andere Filme.
Dann muss ich mal auf meine...
Der Diesel-Win.
Der Diesel-Win. Nee, ich pack's mal auf meine Watchlist, das ist auf jeden Fall der gute Tipp.
Yes.
Bestimmt auch für die Zuhörer. Die wollen sich den bestimmt auch angucken. Etwas, was ich nicht nochmal angucken will,
diese Überleitung,
ist Matrix Resurrections.
Revolutions war der dritte, keine Ahnung.
Revolutions war der dritte, genau.
Der dritte,
ja. Das Reloaded, war der zweite.
Reloaded.
Also im Vergleich zu Resurrections ist Reloaded, beziehungsweise auch dann Revolutions, ein Segen, kann man sagen. Ach, ich weiß nicht, was sich bei dem vierten und letzten dann gedacht haben, dass sie das wirklich nochmal, steht es auch im Namen, nochmal wiederbeleben müssen.
Ja, also da, okay, bei Matrix muss ich ehrlicherweise zugeben, das ist, da bin ich sehr zwiegespalten. Einerseits habe ich mich nach dem ersten, der mich auch damals 99 weggeblasen hat, da bin ich wieder aus dem Kino und habe gedacht, was habe ich jetzt? Und das ist ja noch eine Zeit, wo man nicht alles vorher schon wusste, kein Internet, mehr oder weniger, 99. Ja. Und da war ich hin und weg und hätte im Leben nicht gedacht, dass ich davon aber jetzt noch eine Fortsetzung sehen will, weil der Film eigentlich so rund ist.
Ja.
Und mir haben sie dann bei den Fortsetzungen danach ein bisschen den Fehler gemacht, zu viel zu erklären. Diese ganze Zion-Backstory mit den letzten Menschen und diese Messias-Sache. Ja, ja. Und das war dann, da hat man dann schon gemerkt, der erste war ein Erfolg. Warner war überrascht, Warner Bros. Und haben schön Kohle nochmal hergegeben für zwei weitere Teile. Ja. Und spätestens dann hätte es gut sein sollen. Da gebe ich dir recht. Den vierten habe ich auch gerne gesehen, einfach weil man, wie heißt der nochmal? Carrie Ann Moss, glaube ich.
Achso, ja,
genau. Und Keanu Reeves. Dem Reeves sein Keanu. Einfach gern wieder gesehen hat, aber da fehlt, also man kann das nicht ohne Lawrence Fishburne machen. Man kann das nicht machen ohne Hugo Weaving als Mr. Smith oder Agent Smith. Ja. Das geht nicht. Und da haben für mich zwei wesentliche Gesichter einfach gefehlt, damit man das Gefühl hat, man ist jetzt wieder in dieser Welt. Das ist jetzt banal, das an Schauspielern festzumachen, aber sie haben es halt so verkrampft versucht zu erklären mit einem anderen Schauspieler. Und das fand ich, nicht gebraucht.
Ich fand es gut. Vielleicht hätten sie ein Reboot machen sollen, wenn es unbedingt noch dazu was hätten machen müssen, vielleicht.
Ja.
Aber ja, hätte es, glaube ich, auch nicht gebraucht.
Nee. Also, ist nett, wenn man es hat und es ist nett, wenn man es daheim am Fernseher schaut, aber hätte das, nein. Man hätte es nicht.
Man hätte es nicht machen müssen.
Nein.
Genauso wie Star Wars Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Dann hätte man auch nicht so machen müssen. Also für die Geschichte und so weiter ist es schon wichtig, dass es den Film gibt.
Ja.
Fortsetzung. Aber insgesamt, wie der, also an Kitsch, glaube ich, nicht mehr zu überbieten. Und
ich hasse Sand. Ich hasse
schlecht
Sand.
Geschriebene Dialoge, du sprichst es gerade an, Anakin Skywalker, Darth Vader, sagt in Angriff der Klonkrieger, er hasst Sand. Wollen Star Wars-Fans den Satz schon immer aus Anakins Mund hören?
Doch, man möchte schon wissen, was der dann, an welchen Ecken und Enden ihn der Sand stört.
Naja, auf jeden Fall.
Das wollen wir nicht so genau.
Das war essentiell.
Aber da muss ich, also da müssen wir über die Prequels generell reden. Sind alle drei Filme für mich aus, was ich nicht gebraucht hätte. Echt. Also nicht nur der zweite. Oder siehst du den zweiten jetzt als Sequel für Episode 1 oder für die Originaltrilogie? Nee, von Episode 1.
Also Episode 1, 2 und 3 kann man schon als Sequels beziehungsweise Prequels.
Ist ja wurscht. Aber ich weiß.
Obwohl ich Episode 1. Ich habe ihn damals viermal im Kino angeschaut, muss ich zugeben. Aber ich war klein, ich war unerfahren, ich war froh, dass Star Wars endlich mal im Kino war, weil ich hatte zuvor nie einen Star Wars-Film im Kino gesehen und da war ich war schon beeindruckt von Die dunkle Bedrohung.
Da nehmen wir nichts weg. Also das ist aber, da kommen wir jetzt wirklich, man muss sich nicht immer kokettieren mit dem Altersunterschied, aber das ist, glaube ich, wirklich ein Generationending, wenn du, sagen wir mal, die ist es ja jetzt die mittlere Trilogie, als ich es im Kino gesehen habe, als Jugendlicher Kind war es halt noch die Trilogie, wo dann plötzlich der zweite Teil Episode 5 heißt und du verstehst als Kinogänger, wie gesagt, kein Internet, du kannst dieses nicht googeln und du denkst, warum ist es jetzt Episode 5?
Genau,
und dann, aber dann war es eigentlich gut mit den drei Teilen und dann war ich natürlich auch gehypt mit Episode 1, das war ja dann, wann war das, 1997 oder sowas?
War es nicht 99?
Oder 99, also lange, 99, lange dazwischen. Ja. Und dann war man natürlich auch gehypt, aber dann war es letztlich eigentlich eine Saga über Handelsblockaden und über, parlamentarische Intrigen und Zeug. Und du denkst dir, was?
Ich dachte auf einmal, ich will eigentlich nur Action und Lichtschwerter und Macht sehen. Und
dann kommen wir
mit so politischen Intrigen daher. Ja. Und ich denke so,
Ich will coole Jedi-Ritter sehen, auf der Höhe ihrer Macht, wie sie durch Saloons gehen und Bösewichte.
Ja.
Meinetwegen dahin metzeln, ja, oder was man so macht als Idiot. Ja.
Den haben wir dann auch bekommen im dritten Teil, der was sehr, sehr gut ist. Hätten wir auch zu dem besseren Fortsetzung machen können. Genau, aber 2 war in meinen Augen halt nichts. Das ist halt sehr, sehr schlecht gealtert.
Also war das auch der zweite? Ich verdränge ja, das ist mein Problem. Ich verdränge dann schlimme Dinge auf und kann sie dann nicht. War der zweite auch, wo Yoda wie ein kleines Gummibällchen mit dem Lichtschwert rumgehüpft ist und Count Dooku
bekämpft hat? Ja, genau, das war der zweite
Sudoku
dann, ja.
Oder Sudoku, wie genau. Der dann auch nicht mehr viel gerissen hat im dritten Teil und dann einfach mal schnell geköpft wurde. Oh, Spoiler. Ja.
Nee, das war
bei der Schlacht. Okay, dann gebe ich dir vollkommen recht, Episode 2, Angriff der Clone-Krieger.
Ja, Clone Trooper.
Hat man nicht
gehört. Er ist ja Bindeglied zwischen 1 und 3, muss ja irgendwie sein.
Ja.
Beziehungsweise haben sie sich das eingebildet, dass es sein muss, genau. Ich weiß nicht, ob du die Zeichentrickserie oder die Anime-Serie gesehen hast, The Clone Wars. Mm-mm. Die machen das alles besser.
Mm-hmm.
Aber das ist halt schlecht. Ja, das ist schlecht, wenn sie das brauchen, um diese, um 2 und 3 besser zu machen. Das ist dieser Gap zwischen 2 und 3, der halt dann so viel erzählt in dieser Serie. Und das wertet halt Teil 3 nochmal extrem auf. Ja. Also kann ich dir ans Herz legen, falls du mal viel Zeit hast.
Das Gefühl habe ich auch, dass ich da was verpasst habe. Aber du hast es ja vorhin schon mal gesagt, wie Filme sich halten, wenn man sie mit vielen Jahren Abstand nochmal sieht.
Ja.
Und bei allen 3 Prequels, also Episode 1, 2, 3, finde ich einfach, man merkt dass ihnen das Alter an. Also George Lucas hat da unglaublich viel versucht, digital zu machen, effektemäßig. Aber heute schaut es dann im Unterschied zu den ganz alten Filmen, wo einfach viel noch Modellarbeit war und gemalte Hintergründe, bla bla. Also wenn man jetzt diese Episode 1, 2, 3 anschaut, finde ich zumindest, merkt man ihnen das Alter plötzlich an. Mhm. Also sie wirken irgendwie antiquiert von dem ganzen Setting her. Aber wir reden nicht mehr über Episode 3.
Nein,
wir lassen es gut sein. Lassen wir es ruhen.
Star Wars Episode 2 hat schon lange.
Darth Vader's erstes Wort. Nein! Oh Gott, ich will es unbedingt vergessen jetzt.
So, das waren jetzt auf jeden Fall ein paar unserer guten und schlechten Filmfortsetzungen. Ich habe hier noch ein paar Honorable Mentions, die ich bei den guten Fortsetzungen mit reinpacken würde. Da hätten wir zum Beispiel Der Pate Teil 2, Der Herr der Ringe, Die zwei Türme und Die Rücke des Königs. Darf man auf jeden Fall nicht vergessen. Rocky 2 und 3, 28 Weeks Later, soll jetzt dann auch 28 Months oder Years Later kommen. Genau. Dann hätte ich hier noch stehen Rush Hour 2, einer meiner absoluten Lieblingsfilme mit Jackie Chan und Chris Tucker. Die ganze Harry Potter Fortsetzung, die ganze Timeline finde ich wirklich grandios. Besonders die letzten beiden kann man eigentlich sagen, die sind da gesplittet. 7.1 und 7.2 fand ich sehr, sehr gut. John Wick 3 und natürlich Zurück in die Zukunft 2. Das war es dann auch schon mit dieser Folge von Pixel Popcorn. Dankeschön, dass du da warst, Frank.
Gerne.
Nächstes Mal geht es dann nicht um Filme, sondern um Videospiele. Besser gesagt, wie Videospiele das Leben meines besten Freundes und mir damals geprägt haben und was es da so für Highlights gab. Dankeschön fürs Einschalten, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal bei Pixel Popcorn, eurem Videospiel- und Filmpodcast.